Herzlich willkommen beim Podcast Stark im Land im Gespräch, dem Podcast rund um Engagement in Sachsen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge vom Stark im Land Podcast. Ich bin der Julian und mir zugeschaltet meine Kollegin, die Anniko.
Hallo Julian.
Ja, wir wollen heute so ein bisschen einleiten in unseren Podcast. Es wird sich alles rund um das Thema Engagement drehen und uns begegnen im Arbeitskontext ganz viele spannende Menschen und Personen, sowohl im Team als auch in unserer Arbeit im ländlichen Raum und in Kommunen, in den Städten. Und wir haben einfach gedacht, wir wollen diese spannenden Personen mal mehr in den Vordergrund, in den Mittelpunkt rücken. Anniko, magst du ganz kurz zu dir ein bisschen was erzählen? Was machst du bei der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung?
Genau, ich bin seit 2016 in der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und bin mit der Projektleitung des Programms Jugend bewegt Kommune betraut. Arbeiten wir mit Kommunen im ländlichen Raum in Sachsen zusammen unter 10.000 Einwohnern und initiieren zusammen mit den Engagierten dort Kinder- und Jugendbeteiligungsprozesse. Genau, und das andere Steckenpferd ist seit anderthalb Jahren die Mission 2038. Da geht es speziell darum, Kinder und Jugendliche in dem Strukturwandelprozess in der Lausitz zu beteiligen. Das ist mein Feld, aber das weißt du ja ganz gut, weil wir ja zusammenarbeiten, lieber Julian.
Genau. Zu meiner Person kurz. Ich bin Programmmitarbeiter bei Jugend bewegt Kommune, auch bei der Mission 2038. Und darüber hinaus noch bei Demokratie in Kinderhand, ein Kinderbeteiligungsprogramm im ländlichen Raum in Sachsen. Das richtet sich vor allem an GrundschülerInnen. Und bevor wir jetzt so richtig einsteigen mit unserem ersten Gast, haben wir uns gedacht, wir stellen uns eigentlich erstmal gegenseitig vor und gucken unsere Biografien mal so ein bisschen genauer an. Wir werden erst in der nächsten Folge jemanden einladen und heute uns gegenseitig ein paar Fragen stellen zu unserem Lebenslauf. Ich würde jetzt direkt einsteigen. Anniko, magst du kurz was erzählen? Wie bist du aufgewachsen? In was für einem Ort war das? Wie waren so die Bedingungen vor Ort? Wie waren deine Freizeitmöglichkeiten? Genau.
Ja, ich komme aus der Oberlausitz, bin da auch geboren. Ich bin in Bautzen geboren und bin in Kirschau aufgewachsen. Das ist ein kleiner Ort mittlerweile, ich glaube so um die 6.000 Einwohner. Bin dort bis zur 6. Klasse auch zur Schule gegangen und habe quasi die Freizeitmöglichkeiten genutzt, die es dort gab. Das persönliche Highlight war im Sommer das riesige Freibad. Das ist auch relativ bekannt. Wir hatten sogar einen 5-Meter-Turm. Das war schon mal, war auf jeden Fall was. Ich bin auch runtergesprungen. Oh. Ja. Und ansonsten gab es halt die Klassiker, ne, was man so im ländlichen Raum machen kann. Also Fußball, Feuerwehr, Handball, Tischtennis, also sportmäßig gab es recht viel in Kirschau. War aber für mich nicht so, also waren jetzt nicht so Sachen, also ich habe Handball gespielt, semi-professionell. Es gab die Soländer, die haben uns immer zerschnickt. Das war recht deprimierend. aber ansonsten war ich da weniger... habe ich weniger diese Angebote genutzt. Es gab die Station junger Techniker, das war an dem alten Jugendclub, also da war auch noch ein Jugendclub angebunden, da war ich aber noch zu jung, wo man halt irgendwie Computer spielen konnte und irgendwelche Sachen bauen konnte, aber auch das war nicht so meins, das war eher mein Bruder und tatsächlich auch mein Mann, der da hingegangen ist, so als Kind. Aber ja, ich bin dann tatsächlich eher... Ja, keine Ahnung, was ich gemacht habe. Feine Hausaufgaben natürlich. Aber ich meine, du bist ja eh nicht aufgewachsen, zwar nicht in Sachsen, sondern in Thüringen, aber du bist jetzt ja auch quasi vom Dorf.
Genau, bei mir sah das eigentlich ähnlich aus. Ich bin im kleinen Dorf in der Mitte von Thüringen aufgewachsen mit 1.000 EinwohnerInnen. Da gab es tatsächlich jetzt auch nicht so sonderlich viel für junge Menschen. Eigentlich nur ein Fußballverein. Da war ich dann auch irgendwann Mitglied, auch wenn das jetzt vielleicht ziemlich absurd klingt für dich, weil du weißt ja, Anniko, dass ich nicht so der große Freund von Ausdauer- und Bewegungssport bin inzwischen. Aber tatsächlich habe ich das ganz gerne getan und beziehungsweise vielleicht auch, weil es nichts anderes gab. War auch vorerst direkt im Ort in der Schule bis zur 5. Klasse und danach hieß es jeden Tag Bus fahren, so 15 Kilometer Schulweg mit dem Bus. Und wir hatten so im Ort eine feste Clique. Wir waren immer so 10 Personen, 10 junge Menschen, die so aus drei verschiedenen Ortsteilen kamen. Aber sowas wie einem Jugendclub zum Beispiel oder so hatten wir auch nicht. Beziehungsweise war der immer so, ich sage jetzt mal so von den Großen besetzt, war das damals für uns immer. Die waren halt schon älter und da haben wir uns jetzt auch nicht so wohl gefühlt oder wir sind nicht wirklich auf die Idee gekommen, dahin zu gehen. Das war irgendwie so eine Barriere für uns.
Das ging mir ähnlich. Es gab diesen Jugendclub. Ich bin ja dann in der siebten nach Wehrsdorf und das war dann schon mal für mich irgendwie so ein Stück mehr Freiheit. A, dieses Busfahren weg aus diesem Ort. Ich war da jetzt, hatte in Kirschau nicht so viele Freunde und bin dann eigentlich erst so richtig mit der siebten Klasse, da waren dann irgendwie Leute aus Taubenheim und Solan und Wehrsdorf und es war irgendwie dann viel bunter. Da sind auch Leute aus Bautzen dann gekommen. Und das, also ich bin aus der Stadt, ne? Es kamen dann schon einfach noch ein paar andere Sachen so und bin dann in der neunten Klasse, musste ich dann nochmal die Schule wechseln und das gehörte aber quasi mit zum Wildner Gymnasium, diese Außenstelle in Wehrsdorf. Und dort habe ich dann Leute kennengelernt, die wirklich aus dem unmittelbaren Umfeld gekommen sind, aus Krostau, Kallenberg und so weiter. Und da gab es in Krostau einen Jugendclub. Und das war cool. Also das waren gute Leute und das hat dann auch tatsächlich Spaß gemacht. Und das war so das erste Mal, dass ich irgendwie auf so tatsächlich irgendwie Gleichgesinnte getroffen bin. Bis dato bin ich tatsächlich zwar mit dem Bus da in die Schule und habe da die Leute getroffen und habe auch ab und zu mal den Bus verpasst, in Anführungszeichen, damit wir noch ein bisschen länger abhängen konnten. Aber bin dann nach Kirschau gekommen und hatte dort niemanden. Also außer meinen kleinen Bruder und das war eher ein ambivalentes Verhältnis, würde ich jetzt mal sagen.
Das kann ich nachvollziehen. Ich hatte einen kleinen und einen großen Bruder, das war auch eher so ein ambivalentes Verhältnis. Tatsächlich gab es bei uns dann irgendwann so einen benachbarten Ortsteil, so bei einem Kumpel, die hatten so einen großen Hof und da gab es so einen kleinen Schuppen, den haben wir dann immer so ein bisschen genutzt als unseren Rückzugsort. Ansonsten hat sich tatsächlich auch sehr viel von meiner Jugend in der Bushaltestelle abgespielt. Das war tatsächlich so unser Ort. Tatsächlich immer mehr eigentlich dann auch, je älter wir wurden. Ja, und uns eint ja auch beide, dass wir irgendwann so den ländlichen Raum verlassen haben, dass wir weggegangen sind. Wann war das bei dir und warum hast du diese Entscheidung getroffen?
Na, ich hab Abi gemacht und ehrlich gesagt war dieser Anschluss, also ich wollte auf jeden Fall studieren, aber dieser Anschluss direkt nach der Schule direkt ins Weiterlernen zu gehen, das war irgendwie klar, dass ich das nicht machen möchte. Und die Schwester von einer Schulfreundin hat ein FSJ gemacht in einem Wohnheim für geistig behinderte Menschen. Und die hat davon erzählt. Und irgendwie bin ich dann in dieses FSJ reingekommen. Und dann bin ich erstmal aus Kirschau ein Jahr lang in den Ort quasi gezogen, zumindest unter der Woche, der 61 Einwohner hatte, nämlich Döberkitz. Also ich habe mich, das war quasi noch kleiner. Aber diese gefühlte Freiheit war viel größer, weil ich dort quasi alleine gewohnt habe. Wir haben da in diesem alten Herrenhaus auf dem Dachboden gewohnt und das war die große Freiheit für uns. Ne? Also weil wir dort einfach alleine waren, wir mussten uns selber versorgen. Da gab es keinen Erwachsenen, der uns irgendwie reingesprochen hat. Und ich habe damals mit meiner Schulfreundin da zusammen, wir haben da zusammen gewohnt und das war mega. Und das war sozusagen dieser erste Schritt und ich hatte die Überlegung, dass ich Heilpädagogik vielleicht studieren will und bevor ich das mache, muss ich erstmal ein Gefühl dafür bekommen, was es bedeutet. Und habe dann aber nach diesem Jahr, also es hat mir total Spaß gemacht, ich habe da auch total gerne gearbeitet und es war wirklich ein richtig gutes Jahr für mich und das hat mir auch total geholfen, um mich irgendwie so ein bisschen in eine Richtung zu bewegen, wo ich hin will. Aber es war dann der Entschluss, nee, ich möchte das nicht, möchte da in diesem Feld nicht arbeiten. Und habe mich dann an diversen Unis mit diversen Studiengängen, ich habe zum Beispiel mich auch für Lehramt beworben, aber das war Geografie und Englisch oder irgendwie, also es war jedenfalls so ein bisschen wie auf dem Rummel schießen, ne? Also ja, ich mache jetzt mal das. Und bin dann aber irgendwie im Magister Erziehungswissenschaft, Jura und Philosophie gelandet. Eine Fächerkombination, die mir tatsächlich nur einmal wieder begegnet ist, bei meiner jetzt besten Freundin, die ich im ersten Semester kennengelernt habe. Und bin dann nach Dresden gegangen, weil das für mich einfach am naheliegendsten war. Und einfach so, zu Dresden hatte ich auch den größten Bezug so. Ne? Und dann bin ich quasi von diesem Mikroort, von diesem winzigen, winzigen Ort, bin ich dann nach Dresden gezogen. Bist du eigentlich direkt dann nach der Schule bist du dann weggezogen?
Also bei mir war das tatsächlich auch so. Also ich kann das gerade auch teilen, diese Orientierungslosigkeit, die gab es bei mir dann auch so nach der 10. Klasse. Also meine ganzen Freunde und Freundinnen, die haben eigentlich irgendwas Handwerkliches oder, ja, ich sag jetzt mal, sowas Handfestes, hat man damals immer gesagt, gelernt. Und ich hatte damals auch Vorstellungsgespräche, kann ich mich noch gut erinnern, zum Beispiel in einer Kfz-Werkstatt und bei einem Metallbauunternehmen. Ja, du lachst, ja, tatsächlich. Finde ich das auch ziemlich absurd, wenn ich darüber jetzt nachdenke. Aber es war halt so, naja, es haben irgendwie alle gemacht und da habe ich gedacht, dann mache ich auch sowas. Habe aber irgendwann Gott sei Dank kalte Füße bekommen, habe gedacht, oh nee, irgendwie ist es das gar nicht, weil ich habe wirklich mit, habe auch zwei linke Hände irgendwie, deswegen hätte ich mich da glaube ich auch nicht wohl gefühlt. Und habe das schlussendlich dann irgendwann gecancelt, dieses ganze Vorhaben, und habe mir dann überlegt, ja okay, ich hänge jetzt mein Abi noch dran. Und meine Eltern hatten sich damals getrennt und meine Mutter hat in der Stadt gelebt, in Eisenach, also Kleinstadt mit 44.000 EinwohnerInnen. Und dann bin ich zu ihr gezogen und habe dieses Abi noch 3 Jahre lang gemacht. Das war dann so mein Weg raus aus dem ländlichen Raum in die Stadt. Aber das war halt nicht so bewusst. So. Es war nicht so, mir fehlt da jetzt was und ich will hier weg, so, sondern das hat sich einfach so ergeben
praktisch. Ja, okay. Genau.
Wie war das bei dir so? Hast du dich in deinem Ort in irgendeiner Form engagiert? Hast du irgendwie versucht, Freizeitmöglichkeiten zu schaffen? Oder hast du irgendwelche Mitbestimmungserfahrungen sammeln können? Also gab es das in der Schule bei dir oder im Ort?
Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Es gab natürlich sowas wie Klassensprecher, Schülerrat und irgendwie so eine Sachen. Aber ehrlich gesagt, ne, also das waren so die Jugendlichen, mit denen ich nichts zu tun hatte. Deswegen waren das irgendwie so Formen, wo ich mich nicht wiedergefunden habe. Und dadurch, dass ich ja auch in anderen Orten zur Schule gegangen bin, hat meine Freizeit im Grunde gar nicht in diesem Ort, also nicht in Kirschau stattgefunden. Ich habe da gewohnt, da hat meine Familie stattgefunden. Aber ich hatte überhaupt nicht, war auch überhaupt kein Thema, ne, dass junge Leute da irgendwas mitbestimmen, dass es da irgendwie eine Tür gibt, die offen ist, dass man irgendwas machen könnte. Dieser Jugendclub in Kirschau, der war ähnlich wie bei dir besetzt mit Älteren. Und da ist man nicht hingegangen und dann war das in, es klingt, als ob ich mit eine Zeitreise mache, aber das war halt auch, ne, in den 90ern irgendwie die Linken und die Rechten, also ne, es war dann halt auch so, das war halt irgendwie ein Riesenthema, wo man so wusste, okay, es gibt bestimmte Jugendclubs, da geht man nicht hin, so, da gibt es irgendwie auf die Mappe. Da war aber so das erste Mal, dass ich irgendwie so ein Gefühl hatte, das ist so ungerecht, ich möchte irgendwas machen, wo ich irgendwie das erste Mal irgendwie auf irgendwelche Demos gegangen bin und irgendwie so eine Sachen. Also das war jetzt nicht so ein strukturiertes Engagement, aber so diese ersten Erfahrungen, die ich da gemacht habe, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss irgendwie was zur Gesellschaft beitragen. Und das war auch etwas, was in meiner Schulzeit tatsächlich auch irgendwie immer klar war. Ja, Aniko ist irgendwie so sozial motiviert, ne? Ja. Die ist so, die hilft den Schwächeren oder ne, versucht irgendwie so eine Sachen zu machen. Aber dass ich da irgendwie so eine Möglichkeit in Kirschau wahrgenommen hätte oder dass der Bürgermeister als solcher für mich ansprechbar gewesen wäre, was er ja hätte eigentlich sein müssen, überhaupt nicht. Also, aber gut, vielleicht waren meine Eltern, haben da... Also das war einfach überhaupt kein Thema. War das bei dir irgendwie?
Also tatsächlich, ich finde mich da auch gerade wieder so, also dieser Kontakt zur Kommune oder zur Verwaltung hat einfach überhaupt nicht bestanden. Also das war, nee, also da hat man überhaupt nicht drüber nachgedacht oder so. Und es gab auch, also wir hatten auch keinen Input oder so als junge Menschen, dass wir irgendwie auf die Idee gekommen sind, da jetzt uns irgendwo zu engagieren. Wir haben uns so ein bisschen... unseren Raum, was ich gerade beschrieben habe, mit dem Schuppen bei einem Kuppel, wo wir uns dann getroffen haben, das selber so ein bisschen geschaffen und uns so ein bisschen eingerichtet. Aber da gab es jetzt irgendwie keine Unterstützung oder auch jetzt so im schulischen Kontext, wenn ich da so über Mitbestimmungsmöglichkeiten nachdenke. Es gab halt einen Klassensprecher, den gab es irgendwie, aber ich habe heute so, bevor wir das Gespräch jetzt angefangen haben, habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, was hat er eigentlich gemacht? Ich glaube, der wurde irgendwie befragt, wenn es darum ging, wo geht der nächste Wandertag hin oder so. Das war so ein, also es war irgendwie auch so ein, ja, Scheinbeteiligungsamt irgendwie damals. Also es war auf jeden Fall jetzt nichts, wo ich sagen würde, da gab es tatsächlich irgendwie Mitbestimmungsmöglichkeiten in irgendeiner...
Also ich kann mich da auch noch erinnern, das war bei uns in der Schule dann eher so in AGs und ich hatte dann in der 11., 12., ich habe Leistungskurs Deutsch gemacht und meine Tutorin, die Frau Schach, die war jemand, die hat so ein bisschen Gespür für so Bedürfnisse gehabt und die hat dann mit uns... so eine Literaturrunde. Wir haben uns dann halt intensiver noch mit Literatur auseinandergesetzt, haben dann so Lesungen gemacht und wir haben dann irgendwie sind dann in irgendwelche soziokulturellen Zentren und haben so richtig, ne, mit anderen SchülerInnen, die da Bock drauf hatten, haben wir so ein Programm vorbereitet. Und das war was, wenn ich an meine Schulzeit denke, das war mega. Also das war tatsächlich was, wo ich, da hatte ich ein großes Interesse. Da gab es auch eine Lehrerin, die sich dafür eingesetzt hat. Die hat sich natürlich auch, ne, wir haben uns ja dann irgendwie außerhalb der Schulzeit, dann zwar in der Schule, aber wir haben uns da getroffen und haben uns wie mit diesen Themen auseinandergesetzt. Oder ich war in der Schülerband, so ein Kram, ne? Aber tatsächlich so gesellschaftliches Engagement, also, ne? Also Kultur ist ja, trägt ja quasi mit zur Vielfalt bei, aber absolut, jetzt wirklich auch so in mein Ohr zu tragen, außer jetzt im unmittelbaren familiären Umfeld irgendwie zu helfen. Aber das war auch diese Begrifflichkeit Engagement oder Ehrenamt, ja, hat überhaupt keine Rolle gespielt.
Mhm. Also ich habe ja das gerade schon mal angesprochen, dass man irgendwie so gar nicht den Bezug hatte zur Verwaltung oder so. Deswegen die Frage an dich, erinnere dich mal zurück, wo du 15 warst. Könntest du mir jetzt sagen, wer da der Bürgermeister war? In deinem Ort. Das Gleiche ist bei mir auch. Da habe ich heute auch lange drüber nachgedacht. Habe gedacht, okay, nee, kann ich wirklich nicht. Also, und ich hätte auch jetzt nie irgendwie damit gerechnet, dass dieser Bürgermeister irgendwie für mich eine Ansprechperson sein kann als junger Mensch. Das war gar nicht. Da war so eine... Also ich wusste, dass es einen Bürgermeister gibt, ja, aber dann habe ich gedacht, ja, der kümmert sich jetzt irgendwie um Straßenbau, um neue Gehwege oder irgendwas.
Auch dieses, überhaupt dieser ganze Apparat, ne, dieses Rathaus, das war wie eine Blackbox. Also ich bin da maximal rein, da war die Bibliothek früher drin, ne, da bin ich ja quasi, bin ich dort reingegangen, irgendwann gab es die auch nicht mehr. Und dann habe ich dieses Gebäude, es gab überhaupt keinen Grund, da reinzugehen. Und es war niemand ansprechbar. Also keine Ahnung, ob man da jemand aus der Verwaltung kannte oder meine Eltern, sicherlich, aber es war überhaupt nicht klar, wofür dieses Rathaus steht, ne? Also, oder was ist, dass das eine Interessenvertretung eigentlich für die Bürgerinnen und Bürger da ist. Das war halt einfach ist ein total schönes Gebäude gewesen. Und das hatte auch irgendwie so eine, also es war so ehrfürchtig, ist man da so vorbei und dann war irgendwie das schwarze Brett und dann, aber pff, ja, aber das hatte überhaupt nichts mit meiner Lebenswirklichkeit zu tun. Und das war so, als ob ich da unterm Radar laufe. So, dass man so diese ganze Jugend, und dann gab es halt eben diese Angebote, so diese Klassiker eben, ne? Und mein Bruder beispielsweise, der spielt Fußball, seitdem er, glaube ich, 5 ist, ne? Der war da super vernetzt, der hatte dort seine ganzen Kumpels, da war immer was los, die Leute haben auch irgendwie Sachen organisiert, da war halt immer irgendwas, aber ich war halt nicht in so einer Community drin, die so stark war. Und bei mir war es dann so, dass dieser Jugendclub dann zum Beispiel in Grossau da geschlossen wurde. Ja, und dann war das halt einfach vorbei. Das wurde dann irgendwie noch ausgelagert in so ein altes Schulgebäude, aber das war dann nicht mehr so cool. Und da gab es dann auch niemanden, der da irgendwie sich stark gemacht hat. Deswegen ist das dann auch so ein bisschen auseinandergedrieselt. Und ich meine, man musste auch einen richtigen Weg da auf sich nehmen. Das war dann echt so ein steilen Berg Richtung Kallenberg. Man ist da auch echt ewig unterwegs, also was ich da gelaufen bin. Das ist echt unglaublich.
Das kann ich auch bestätigen, ja.
Und das war dann tatsächlich irgendwie, das hatte sich dann erledigt. Und damit auch dieser Bezug zu diesem Ort. Und deswegen war das auch kein schmerzhafter Abschied. Oh Gott, jetzt ziehe ich in die Stadt. Sondern es war jetzt so, das ist jetzt dran, jetzt kommt was Neues. Ich gehe jetzt studieren. Ich habe jetzt irgendwie eine eigene Bude. Und ich guck da jetzt, was ich jetzt mache. Du hast dann quasi dein Abi gemacht und wie ging das dann weiter? Du hast
nicht gleich studiert. Nee, genau. Ich habe mein Abi gemacht und habe dann danach auch erstmal eine Ausbildung gemacht. War immer noch eigentlich orientierungslos, auch nach dem Abi irgendwie. Und habe immer noch so ein bisschen nach meinem Weg gesucht, was könnte man machen. Ja, das hat auch alles lange gedauert, bis ich mich da so richtig gefunden habe. Und tatsächlich war dann so dieser Schritt in die Stadt, der war für mich schon irgendwie wichtig, weil es auf einmal neue Möglichkeiten für mich so aufgetan hat. Also ich habe vorhin gesagt, dass ich Fußball gespielt habe. Das war aber jetzt auch nichts, wenn ich mich zurückerinnere, wo ich jetzt total drin aufgegangen bin, was irgendwie... Kann man, ja, wenn man mich kennt, weiß man das vielleicht. Und tatsächlich war das dann so dieser Schritt in die Stadt und habe dann junge Leute kennengelernt, mit denen ich Musik machen konnte. Das war für mich so eine ganz neue Möglichkeit und also man hat sehr gemerkt, wie eingeschränkt man war, so in seinen Entwicklungsmöglichkeiten und auch in neuen Input, den man so kriegt, was ja auch total wichtig ist, dass man andere Menschen kennenlernt und auch so ein bisschen offener wird. So eine gewisse Offenheit kommt ja dann einfach auch mit, wenn die Gesellschaft um einen herum so ein bisschen bunter wird. Genau, wie war das bei dir so mit deiner Zeit in Dresden? Welche Möglichkeiten haben sich da so für dich ergeben, so neue?
Naja, hat mich das, also ich weiß, ich habe mit meiner Oma darüber gesprochen und ich hatte echt Schiss. Ich hatte Schiss vor Straßenbahnfahren, ich hatte Schiss vor diesem ganzen Uni-Gedöns, diese ganzen Fakultäten, mich auf diesem ganzen Campus zurechtfinden, dieses Ganze, ne? Die Geisteswissenschaften komplett selbst organisiert, man musste sich Stundenpläne selber zusammenstellen und überhaupt so diese Struktur für sich selber irgendwie zu finden. Aber das, ich habe mich dann, Überraschung, meine Oma hat zu mir gesagt, du, in einem halben Jahr denkst du darüber gar nicht mehr nach. Mhm. Und genau so war das dann auch. Ich hatte eine ganz wichtige Erfahrung in diesem FSJ. Und zwar gab es da diese Bildungswochen. Und in diesen Bildungswochen gab es immer unterschiedliche Themen. Und wir waren an unterschiedlichen Orten. Und es gab eine Bildungswoche, da waren wir in Dresden und waren irgendwie in Bühlau und so einem Bildungszentrum. Wir haben da auch gepennt und man hat halt groß viel verschiedene Sachen gemacht. Und da gab es ein Workshop-Seminar mit Uwe Tüffers von der AIDS-Hilfe in Dresden. Mhm. Und der hat es super cool gemacht. Da ging es halt auch ganz viel um die eigene Auseinandersetzung mit sich selber und Entwicklung und bla. Und ich habe den reden hören und wie der das gemacht hat, er hat das so doll an mich gekoppelt. Das war so eine schöne Auseinandersetzung. Und ich habe den gesehen und habe gedacht, das will ich machen. Mhm. Ich habe gedacht, das hat so einen Spaß gemacht. Und dann habe ich gedacht, wenn du mit jungen Leuten, ich meine, ich war ja da irgendwie 18, ich war ja selber jung, ne? Aber ich habe so, da habe ich das erste Mal irgendwie eine Idee bekommen, wo ich mich hinbewegen will. Mhm. Das Witzige ist, ich bin dann quasi nach Dresden gegangen und habe sofort dem geschrieben, habe gesagt, hier, ich will ja ehrenamtlich arbeiten. Habe bei der AIDS-Hilfe ehrenamtlich gearbeitet und bin dann auch zum Gerede e.V. gekommen und habe dort ehrenamtlich in einem Respekt beginnt im Kopf, das ist so ein Schulprojekt, habe da angefangen zu arbeiten und, was ist zu arbeiten, habe mich da halt irgendwie versucht einzubringen. Und das war dann für mich echt richtig cool, weil das war dann das erste Mal richtig greifbar. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich mache gerade was total Sinnvolles. Ich habe total gute Leute kennengelernt, habe mich auch mit Themen auseinandergesetzt, die im Unmittelbaren stattfinden, sondern halt so sich zu engagieren für eine Sache, die halt größer ist als man selber so. Mhm. Und darüber hinaus habe ich nach diesem FSJ in dem Wohnheim, habe ich dann gedacht, ich will das auch gerne irgendwie weitermachen und habe dann ehrenamtlich bei der Lebenshilfe gearbeitet. Und habe dann angefangen, eben Kinder zu betreuen und ganz im Speziellen eine Familie, die ich wirklich über mein komplettes Studium bis in die Arbeit rein begleitet habe. Und wir haben immer noch Kontakt miteinander und schreiben uns. Also das ist etwas, was wirklich so geblieben ist. Und das ist so, das hat mir die Stadt dann ermöglicht, weil es einfach viel mehr Möglichkeiten gab, auch in diese Sparten einzutauschen. Nämlich nicht in diese Klassiker, sich im Fußballverein zu engagieren, sondern eben auch in so ein gesamtgesellschaftliches Engagement. Und das war dann habe ich auch das erste Mal irgendwie so, ne, man studiert irgendwie Erziehungswissenschaft, Jura und Philosophie. So die Fragen meiner Eltern, ja, was willst du damit machen? Und ich dachte immer, ja, weiß ich doch nicht.
Diese klassischen Fragen der Eltern, ja.
Das, also, ne, so von diesen Elternfragen, vor denen man ja selber auch irgendwie Schiss hatte, weil man sie nicht beantworten konnte. Und dann gab es so diese Kopplung, wo ich gedacht habe, okay, jetzt entsteht hier eine Verbindung zwischen dem, was mir richtig Spaß macht und zwischen dem, was ich im Studium habe. Ne? Mhm. Und auch dieses Gefühl, dieses Gefühl, wenn man sich engagiert, ne? Wenn du irgendwie merkst, okay, du unterstützt jetzt wirklich jemanden und du kriegst das so richtig mit, du guckst da in diese Augen von diesem Menschen und du merkst, jetzt passiert was. Oder auch beim Gerede e.V. in diesen Schulprojekten. Das waren so krasse Momente, weil das war halt immer geschlossen, ne? Die Erwachsenen mussten raus, wo du einfach mit jungen Leuten dich auseinandergesetzt hast und gemerkt hast, ja krass, ne? Das sind echt Themen, das sind wirklich Themen. Da ging es, ne, um Outing und so weiter, ne?
Ja.
So, und du brauchst da irgendwie Ansprechpartner, bei denen du dich traust, das auch zu fragen. Und wir waren das halt und die haben diese Fragen gestellt und dieses Gefühl, so denen wirklich was, also dass man da wirklich was, dass man da wirklich hilft und irgendwie was echt Sinnvolles macht, ja, das ist ein super gutes Gefühl. Mhm. Damit geht man auch irgendwie, also das ist extrem bereichernd und könnte ich mir auch gar nicht mehr, könnte ich mir gar nicht mehr anders vorstellen. Auch wenn ich dann währenddessen im Studium trotzdem gedacht hätte, ja, mal gucken, wie ich irgendwie dieses Gefühl mal irgendwie, wie sich das mal auf meinem Konto widerspiegelt. Ja. Ne? Und hast du quasi über die Musik dann, bist du ins Engagement gekommen?
Genau, bei mir war das eigentlich schon so ein kulturelles Engagement vordergründig. Also es war immer, also bei mir war es immer mit Musikmachen verbunden und es gab damals immer so diese unausgesprochene Abmachung zwischen den Bands. Du organisierst ein Konzert für meine Band, dann organisiere ich eins für deine. Und so bin ich eigentlich dann dazu gekommen, auch selber Konzerte und Veranstaltungen zu organisieren. Anfangs waren das nur Konzerte und dann später in diesem subkulturellen Kontext, in dem ich mich aufgehalten habe, kamen dann irgendwann auch Vorträge oder Podiumsdiskussionen dazu. So irgendwann kamen halt mehr politische Inhalte, sage ich mal. Und dann wurden das ja tatsächlich inhaltsreichere Veranstaltungen als jetzt reine Konzerte. Ja, und das erzähle ich so in meiner beruflichen Laufbahn. Ja, das war eigentlich alles immer erstmal weit von Engagement irgendwie entfernt, sage ich jetzt mal. Also ich habe ja vorhin schon kurz gesagt, ich habe eine Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht und habe dann auch ein Jahr lang in diesem Job gearbeitet und habe irgendwann aber auch gedacht, okay, das kann es jetzt irgendwie noch nicht gewesen sein, so dieses klassische Gefühl. Und habe danach wahrscheinlich auch, keine Ahnung, diese Frage, was willst du damit eigentlich machen, habe ich mich, glaube ich, irgendwie zu sehr leiten lassen, weil ich habe dann Wirtschaftswissenschaften studiert. Das war jetzt auch nicht unbedingt, also ich war davon auch nicht überzeugt, sodass ich gedacht habe, okay, das ist jetzt richtig cool, da habe ich so richtig Bock drauf, sondern habe irgendwie im Hinterkopf irgendwie gehabt, ja, damit kannst du irgendwie was anfangen. So. Und bei mir war immer so, Musik war halt immer so ein zentrales, so ein zentrales Element in meinem Leben, aber ich wusste genau, das wird wahrscheinlich nie irgendwie, damit werde ich nie irgendwie meine Brötchen verdienen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich studiere jetzt irgendwas, was wahrscheinlich so ein bisschen Geld abwirft, damit ich irgendwie ganz gut klarkomme damit. Und habe nach dem Studium dann auch sechs Jahre bei dem großen Online-Shop gearbeitet. War da so ein bisschen für die Steuerung des ganzen finanziellen Apparats verantwortlich, war Backoffice Manager, hieß es damals. Und bin eigentlich erst, das war so 2016, durch ein Konzert. Wir haben ein Konzert gespielt mit meiner Band. Und im Publikum war eine Landtagsabgeordnete. An dem Abend haben wir uns das erste Mal eigentlich auch getroffen und sie hat mich danach so angesprochen. Und hat er so ein bisschen, ja, so angeteasert, sie sucht eigentlich einen Mitarbeiter für ihr Wahlkreisbüro. Und da war ich natürlich total angefixt und hatte da auch echt Bock drauf, weil ich gedacht habe, okay, ich organisiere hier Veranstaltungen, organisiere Konzerte, organisiere inhaltliche Sachen wie Vorträge oder so. Mit dem Job könnte ich das dann verbinden. Und dann wäre mein Engagement praktisch Teil meiner beruflichen Tätigkeiten. Das fand ich super spannend. Und da bin ich eigentlich erst so, ja, dass es in meinem beruflichen Leben eine Rolle gespielt hat. Und bin dann 2017 nach Dresden gezogen und bin dann auch durch glückliche Zufälle, durch ja, Kontakte kann man sagen, bei einem Träger gelandet und habe dann das erste Mal so im Bereich der Kinder- und Jugendbeteiligung gearbeitet. Wir haben damals mit SchülerInnen, für SchülerInnen Unterrichtsmaterial hergestellt. Wir waren da so Workshops mit denen gemacht und waren auch so auf ja, Workshop-Reisen zusammen. Und bin, ja, weiß nicht, jetzt seit 2 Jahren knapp bei der DKLS. Wie ging das bei dir weiter? Du hast ja schon gesagt, bei dir war erstmal viel ehrenamtlich. Wie war dann so deine weitere berufliche Laufbahn?
Ja, ich habe irgendwie studiert, habe das versucht in der Regelstudienzeit irgendwie auch hinzubekommen. Habe auch viel gejobbt nebenher und habe dann für das entwicklungspolitische Netzwerk, da habe ich während des Studiums so ein Praktikum gemacht und bin dann da irgendwie so ein bisschen hängen geblieben und habe dann dort ein Projekt begleitet. Das war so ein bisschen Schülertheater und da ging es um Nachhaltigkeit und so weiter. Und da hatte ich so das erste Mal so ein bisschen Projektarbeit, also so konkret, ne, Projektmanagement, was gehört dazu? Da, wenn ich wüsste, wie alt ich war, vielleicht 21 oder irgendwie so. Und da wurde das dann nochmal konkreter, ne? Was bedeutet das auch? Wie baut man das auf? Wie hält man den Kontakt zu diesen jungen Menschen? Wie macht man Öffentlichkeitsarbeit? Und habe das dann gemacht und habe dann irgendwann meinen Abschluss gemacht. Und dann stand ich so da und habe gedacht, ja, echt cool, ich habe jetzt einen akademischen Abschluss, aber was zur Hölle mache ich denn damit? Also ich hatte so übelst Lust irgendwie, aber ich habe gedacht, ich kann jetzt nicht weiter, das geht nicht. Ich kann jetzt nicht nur weiter ehrenamtlich arbeiten, muss da jetzt was rumkommen. Und ich habe schon eine Affinität so zu ja, ne, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, sozialen Medien, so, das sind so Sachen, die mir auch tatsächlich nicht schwer fallen. Und bin dann im Gerede, wo ich quasi ehrenamtlich gearbeitet habe, die haben dann jemanden gesucht. Und ich bin dann diejenige geworden. Und das war dann das erste Mal wirklich in so einer Struktur zu arbeiten, in so einem Verein. Und habe dann da ein Jahr gearbeitet mit dem Team. Und das ist halt auch, also das hat echt Spaß gemacht. Das sind auch echt coole Leute und echt auch ein guter Verein mit einer echt krass großen Struktur und mit viel Herz. Und auch mit echt Themen, wo ich, also da sind jetzt immer noch so Sachen, die sich bei mir, diese leidliche Gender-Debatte, die so geführt wird, die haben mich da so geimpft. Das ist schon, das habe ich quasi seit immer innewohnend. Und es ist für mich auch total schlüssig, warum das so wichtig ist. Ne? Das sind so ganz viele Sachen, die ich dort gelernt habe. Und parallel habe ich in einer Dresdner Agentur angefangen zu arbeiten, die so ein bisschen, na sag ich mal, wo es eher so um die Kommunikation über Bildungsthemen, wo es darum ging. Und habe mich dann sozusagen mehr so, aus Bildungsmarketing konzentriert und habe sozusagen mehr von den Erfolgen berichtet, als die selber produziert. Und das, also ich habe da ganz viel gelernt. Das war auch wirklich eine gute Zeit. Aber ich habe halt gemerkt, mir fehlt so ein bisschen dieses das selber machen. Ne? Also so, das ist cool über diese, also auch, ich habe da ganz viele tolle Menschen kennengelernt. Aber ich habe so gemerkt, ich berichte nur darüber, ich mache das nicht selber und mir fehlt das. Also mir fehlt tatsächlich diese eigene Projektumsetzung. Und habe dann parallel vor 100 Jahren bei Hof vom Sofa als Prozessbegleitung dann angefangen und habe dann quasi so Projekte mitbegleitet mit Edda gemeinsam von Hof vom Sofa, ne, und haben dann irgendwie, und das hat dann echt richtig Laune gemacht. Ich habe eine Jugendjury mitbegleitet. Das war einfach cool. Das hat einfach übelst Spaß gemacht und hat auch so in den Kontakt mit den jungen Leuten auch dieses irgendwie 16-Jährige mit einem Engagement, mit einer Haltung, wo ich so dachte, also das fehlt so vielen Erwachsenen. Und so, das hat mich dann irgendwie sehr beflügelt und bin dann aber erstmal auch in die Elternzeit gegangen. Und war dann so ein Jahr zu Hause, und wie das so ist, wenn man dann so wieder einsteigt, man ist dann so am Struggeln, wo will man denn eigentlich hin, ne? Ja. Wie soll denn das jetzt weitergehen? Und glückliche Umstände haben mich dann tatsächlich so zur Stiftung geführt. Also ich habe das immer so gestriffen irgendwie und wusste auch immer, was da irgendwie passiert, und habe auch so ein bisschen von dem Programm mitbekommen und bin dann in die Projektleitung von Jugendbewegung Muna eingestiegen. Und das ist halt nochmal ein ganz anderes Feld gewesen. So. Auch diese ganze Struktur kennenzulernen und dann halt tatsächlich auch mit, ne, diese Kommunen. Und das ist das Witzige, und es ist so, ne, ist alles, also man begegnet sich irgendwie immer zweimal. Ich bin ja dann tatsächlich in den Prozess mit meinem Heimatort eingestiegen, also dann später, dann im Laufe des Jahres, und habe sozusagen dann auf der professionellen Ebene nochmal diesen Ort begleitet und konnte das nochmal anders einordnen und tatsächlich auch in der Erfahrung mit anderen. Ich war auch in Neubien beispielsweise oder in Schopau und habe da quasi mitgearbeitet mit den Leuten. Und da war tatsächlich so das erste Mal, dass ich gedacht habe, das will ich richtig gerne machen. Also das kann ich mir auch länger noch vorstellen.
Du hast ja jetzt schon ganz viel so von deinem beruflichen Engagement erzählt. Gibt es neben deiner beruflichen Tätigkeit noch irgendein Engagement, ein Engagementfeld, wo du tätig bist?
Also nicht im klassischen Sinne tatsächlich, weil dieser Job und dieser Beruf und diese Tätigkeit tatsächlich schon ganz viel mit dem zu tun haben, was ich tatsächlich gerne mache. Und also ich habe eine kleine Tochter. Wir versuchen uns natürlich auch in der Kita da einzubringen, insbesondere. Die sind da ganz, ganz engagiert, was so Nachhaltigkeit und so weiter betrifft. Wir sind irgendwie mit der Kita auch auf Demos gegangen und so weiter. Da haben mein Mann und ich uns auch bereit erklärt, da zu unterstützen. Aber darüber hinaus tatsächlich nicht, weil mich das auch erfüllt, was ich da gerade mache.
Ist ja auch also, schön.
Genau, also es ist wirklich, also ne, das ist so eigentlich das ist so das Beste, was einem eigentlich in einer beruflichen Entwicklung passieren kann, dass man nicht das Gefühl hat, dass man dann nebenher noch was machen muss, weil der Job mich nicht erfüllt, sondern mich erfüllt das tatsächlich. Und ich habe auch gar nicht so viel Zeit, weil ich eine kleine Tochter habe. Das hast du nicht.
Das
deswegen,
verstehe ich.
Deswegen weiß ich, dass du auf jeden Fall in deiner Freizeit noch ein bisschen mehr Engagement an den Tag legst als ich.
Genau, bei mir ist es tatsächlich, also mein Herz hat nie aufgehört zu schlagen für die Musik irgendwie. Ich habe seit meinem 16. Lebensjahr eigentlich durchweg immer irgendwie Bands gehabt und war da auch immer dahingehend immer engagiert, habe Konzerte veranstaltet, sehr, sehr viele Konzerte gespielt im Laufe der Jahre. Und habe tatsächlich auch bis heute immer wieder noch, also dieses Veranstalterding, das macht mir tatsächlich auch Spaß. Also sowohl, wir haben jetzt angefangen in Dresden auch dieses Musikalische mit Inhaltlichen noch mal ein bisschen mehr zu verknüpfen. Das heißt, wir stellen oft vor die Konzerte einen Vortrag, irgendeinen inhaltlichen politischen Vortrag. Das ist funktioniert super gut so, das finden die Leute auch cool. Und habe jetzt jüngst jetzt in der Corona-Zeit mit Freundinnen eine Soli-Aktion initiiert, wo wir ein bisschen Geld gesammelt haben für einen Club in Dresden. Die haben ja gerade auch alle ziemlich zu kämpfen so in dieser Zeit. Und ja, so kleine Sachen einfach, die irgendwie immer noch so aufploppen. Und ich habe, ja, tatsächlich ist es eigentlich so bei mir so ein großes kulturelles Engagement so geblieben, kann man sagen. Politisch-kulturelles Engagement.
Und was denkst du, was ist deine Motivation da? Also ich meine, das ist ja trotzdem auch viel Arbeit. Das macht sich ja nicht weg, sondern da muss ja irgendwie auch ein bisschen eine innere Antriebskraft sein. Kannst du das beschreiben, was das ist?
Also tatsächlich muss ich echt sagen, das macht mir Spaß. Also ich brauche das irgendwie, das erfüllt mich, das ist manchmal anstrengend, muss man einfach sagen. Das ist, man hat ja auch viele Aufgaben. Also wenn man jetzt irgendwie ein Konzert organisiert oder jedes Engagement hat irgendwie Verpflichtungen auch, wenn man das wirklich zielstrebig machen will, sage ich jetzt mal. Und es war für mich auch immer so eine Motivation, ja, so die Welt so ein kleines Stück irgendwie zu verändern, irgendwie so ein bisschen meinen Beitrag zu leisten. Ich konnte mich nie damit abfinden, dass, ja, ich lehne mich jetzt zurück, ich kann es sowieso nicht ändern irgendwie, sondern es war, ja, ich wollte immer irgendwie so ein bisschen was machen. So. Also für mich musste irgendwas passieren. So. Ich konnte das alles nicht so hinnehmen, bis heute nicht, dass es so ist, wie ist, dass es so viel Ungerechtigkeit gibt. Und tatsächlich, muss ich auch sagen, war es auch immer so ein bisschen Eigennutz. Also ich habe mir dann auch einfach immer die Bands eingeladen und gebucht, auf die ich Bock hatte, die ich sehen wollte. Und ja, tatsächlich muss man sagen, war das auch immer so eine Triebkraft von mir hinter dem Engagement. Und was war bei dir immer so die Motivation hinter all den Sachen, die du gemacht hast?
Also es ist schwierig, ich glaube, das ist einfach in mir angelegt. Also meine Eltern, die haben ein großes Gerechtigkeitsempfinden. Und das ist etwas, was ich auch einfach habe. So. Mhm. Also ich kann so Ungerechtigkeit schwer aushalten. Ich ningel auch gerne mal, ne? Aber wenn es beim bloßen Rumningen bleibt, das macht mich auch irgendwie wütend. Deswegen ist eher so dieses, naja, dann muss ich es halt selber machen. So. Und dann funktioniert das. Und das ist so ein bisschen tatsächlich, was mich halt so diese einzelnen Persönlichkeiten dann irgendwie zu treffen und zu merken, was da passiert. Ne? Also sei es irgendwie im ehrenamtlichen Engagement, also ne, wie im Gerede oder auch bei der Lebenshilfe oder jetzt auch in meinem Arbeitskontext, wenn man diese einzelnen, also wenn man diese Individuen dann beobachtet, was da passiert und was sie sagen, das macht mich einfach echt übelst glücklich. So, das macht mir einfach ein richtig gutes Gefühl, und das ist eigentlich auch tatsächlich bei allen Widrigkeiten, die manchmal irgendwie herrschen, das ist das, warum ich das mache, weil ich irgendwie denke, hätte ich in meiner Jugend tatsächlich so jemanden gehabt, der mich so an die Hand genommen hätte, der gesagt hätte, ey, Anniko, du, ich will jetzt mal wissen, was du darüber denkst und was du denkst das darüber, und jetzt gehen wir da gemeinsam. Ich helfe dir da, dass wir das machen können. Also ne, ich hatte das in verschiedenen, also eben wie ich erst schon erzählt habe, meine Tutorin, die war da sehr, also hat mich da in diesem Kreativen quasi gefördert. Aber im gesellschaftlichen Engagement hätte mir jemand gesagt, dass ich da beim Bürgermeister mal irgendwie in die Bude rein kann, ja, und sagen absolut. Kann, hier, pass mal auf, das geht so nicht, das ist nämlich deine Pflicht, dass du hier was für uns Jugendliche machst. Hätte ich das gewusst, irgendwie ein Erwachsener, der sich für mich stark macht, also es ist irgendwie spannend, darüber nachzudenken, wie sich mein Leben hätte noch vielleicht noch mal ein bisschen anders entwickelt. Mhm. Also, ne, so, oh Gott, wäre ich dann noch engagierter? Oder, also einfach so, hätte ich dann vielleicht an der
Naja, früher anderen, wahrscheinlich.
Ja, genau. Mhm. Hätte ich da vielleicht auch ein bisschen mehr Bock gehabt, irgendwie auch für die jungen Leute, die dann nach mir gekommen sind. Also meine Geschwister, mein Bruder ist 2,5 Jahre jünger und meine Schwester ist 10 Jahre jünger als ich. Ne? Die haben diesen Ort ganz anders wahrgenommen als ich. Ne? Ja. Aber da war noch viel weniger bei denen als bei mir. Ne? Bei mir war ja eigentlich noch total viel los. Mhm. Und hätte ich vielleicht ein bisschen strukturierter mich da engagiert, hätte ich vielleicht auch für meine Geschwister irgendwie noch ein bisschen coolere Erlebnisse da schaffen können. Also nicht, dass die, ne, die haben auch ihre coolen Erlebnisse gehabt, aber vielleicht so ein bisschen mit einem gesellschaftlichen Auftrag.
Ja, tatsächlich ist das ein spannender Gedanke, so dieses, hätte der kleine Julian von damals irgendwie den großen Julian an seiner Seite gehabt, den erwachsenen Julian mit seiner Tätigkeit, die er jetzt ausübt. Das kann auch sein. Nee, aber tatsächlich ist das ein spannender Gedanke, und Also es hätte einfach, glaube ich, einen früher dazu bewogen, so, okay, ich kann jetzt was machen. Mhm. Ich bin jetzt, ich muss mich nicht mit der Situation abfinden, so wie sie ist. Okay, wir haben keinen Jugendclub, ja, haben wir Pech gehabt, wir lungern jetzt irgendwie eine Bushaltestelle rum, sondern mir hätte damals jemand, wie wir es ja auch machen, wir sagen ja den jungen Menschen, beziehungsweise auch den kommunalen AkteurInnen, dass es ihre Aufgabe ist, sich einfach für die Jugend da was zu schaffen und die Jugend zu beteiligen, so an ihren Entscheidungen, wenn sie wollen, dass junge Menschen einfach dort bleiben im Ort. Und ich glaube, auch das hätte sich bei mir, ich kann jetzt nicht sagen, ob ich immer in diesem kleinen Ort geblieben wäre. Das wage ich zu bezweifeln, dass das so passiert wäre. Einfach auch schon wegen, aufgrund von Bildungswegen, ist man ja irgendwann da ziemlich limitiert. Aber ich hätte, glaube ich, eine bessere Zeit dort gehabt und hätte, und ich glaube so, wenn ich an den einen oder anderen von Menschen aus meinem Alter so denke, denen hätte es, glaube ich, auch ganz gut getan, mal zu erfahren, was Engagement bedeutet. Mhm. Und dass man tatsächlich ja auch so ein bisschen damit dafür verantwortlich ist, wie sich eine Welt entwickelt oder wenn es nur im ganz kleinen, im Mikrokosmos Dorf ist oder so. Aber diese Erfahrung zu sammeln, ist, glaube ich, einfach super, super wichtig.
Und deswegen machen wir ja auch diesen Job, ne?
Ja, absolut, ja.
Wir holen das jetzt nach.
Genau. Ja, dann kommen wir so langsam schon zum Ende von unserer ersten Folge. Und ich weiß, es machen viele Podcasts, aber es ist gerade in dieser Corona-Zeit, hat man viel Zeit, man verbringt viel Zeit zu Hause und so Unterhaltungstipps sind auf jeden Fall immer ganz, kommen ganz gut an, glaube ich. Mir tut das auch immer ganz gut, wenn ich das mal von anderen Menschen irgendwie neue Empfehlungen kriege. Aniko, was sind so deine drei Unterhaltungstipps, die du den Leuten da draußen mitgeben möchtest?
Also tatsächlich fällt es mir gerade schwer, wirklich unterhalten zu werden. Deswegen, also Bewegtbild gucke ich tatsächlich gerade gar nicht. Das stresst mich irgendwie, aber ich bin eine große Podcast-Liebhaberin. Überraschung. mein Bruder hat mir jetzt gestern erst die Nils Buckelberg-Erfahrung, auf Spotify habe ich das jetzt gehört. Und jetzt habe ich die erste Folge mit Porky von Deichkind gehört. Hat mich mega, hat einfach übelst Laune gemacht. Also das hat mich gestern wirklich unterhalten. Das ist so eine Empfehlung, tatsächlich sich diesen Podcast mal zu Gemüte zu ziehen. Dann, was mich wirklich echt nachhaltig beschäftigt hat, war der Podcast Alles gesagt von Zeit Online mit Alice Schwarzer. Super spannend. Ich glaube, irgendwie 8 Stunden, da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen. das macht tatsächlich Laune. Und wenn man wirklich unterhalten werden will und ein bisschen lachen will, dann Baywatch Berlin mit Glashofer Umlauf und seinen Konsorten. Also habe ich heute Morgen beim Sportmachen gehört und habe echt, echt viel gelacht und bin dann irgendwie ganz, ganz optimistisch und durchbewegt in den Tag gestartet.
Ja, cool. Viele Podcasts.
Ja, tatsächlich nur Podcasts. Also ja, okay. Das ist tatsächlich gerade meine Lebensrealität, weil ich da gut nebenher noch irgendwie Dinge machen kann, die mich nicht so fixieren. Was machst du?
Tatsächlich ist es Überraschung bei mir viel Musik, die mich gerade beschäftigt. Ich habe gerade so ein Album gefunden, was eigentlich gar nicht so typisch ist für mich, so für meine Hörgewohnheiten. Und zwar ist das ein Solo-Projekt von Max Rieger, von dem Sänger von Die Nerven, All diese Gewalt. Der Bandname klingt ein bisschen härter, als es eigentlich ist. Es ist super coole, verträumte Musik. Das Album heißt Andere, das kam im letzten Jahr raus. Das habe ich vor kurzem erst entdeckt. Finde ich gerade super spannend, holt mich sehr ab. Dazu habe ich jetzt mal wieder angefangen zu lesen. Das habe ich mir schon ganz lange irgendwie vorgenommen. Tatsächlich hat mir dein Mann eine Buchempfehlung gegeben. Von Ingo Hasselbach, Die Abrechnung, eine Geschichte von einem Neonazi-Aussteiger, der so in der DDR-Zeit in die Szene eingestiegen ist. Fand ich ein super, super gut geschriebenes Buch. Ich war fast ein bisschen süchtig, habe das relativ am Stück durchgelesen. Das ist auch eher untypisch für mich, aber das hat mich sehr gefesselt. Und das Dritte, ich habe jetzt noch eine Serie rausgesucht, Die Brücke. Transit in den Tod, das ist eine dänisch-schwedisch-deutsche Krimiserie, geht über 4 Staffeln, ist echt super cool. Ich bin jetzt nicht so dieser Riesenserienfreak, dass ich irgendwie alle Serien jetzt gucke oder darüber was erzählen kann, aber das war wirklich eine Serie, die mich gefesselt hat. Also ich mag so das Genre Krimi sehr gerne und diese nordische Düsternis, das war einfach sowas, was mich ziemlich fasziniert hat. Also echt eine sehr, sehr coole Serie.
Das ist witzig, weil mein Bruder mir gestern, vorgestern beim Spazieren genau diese Serie empfohlen hat.
Okay.
Genau das.
Ja, cool. Dann sind es jetzt schon zwei Leute, die das empfehlen. Also ihr müsst euch das angucken. Ja, cool. Dann sind wir auch schon am Ende von unserer ersten Folge. Das nächste Mal haben wir auf jeden Fall einen Gast dabei. Heute haben wir so ein bisschen sprichwörtlich die Hosen runtergelassen. Das nächste Mal, sind wir sehr gespannt auf die Biografie von einem Menschen, der uns in unserem Arbeitskontext begegnet.
Genau.
Dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr schaltet wieder ein und wir sehen uns dann bei der zweiten Folge vom Stark im Land Podcast. Macht's gut.
Bis dahin, ahoi.